Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo Petra. Zu einer neuen Folge. Wir heißen euch willkommen.
Wir haben heute mal wieder einen Gast, eine Gästin zu Gast. Wir müssen uns noch warm reden, habe ich das Gefühl.
So eine Gästin zu Gast? Ich glaube, das wäre korrektes Deutsch, oder?
Mhm.
Würde ich jedenfalls sagen heute. Ich habe so das Gefühl, das Wort Gästin setzt sich durch. Gehört zu den Dingen, die sich durchsetzen wird. Meinst du nicht?
Ja, ich glaube, es wird sich durchsetzen. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, aber...
Ich habe nichts dagegen, gegen das Wort.
Also unsere Gästin heißt Dorothee Zürcher. Nicht Zürcherin, so hätten man sie wahrscheinlich früher genannt. Es war ja das ja lange so, dass Nachnamen dann auch angepasst wurden, so die Zürcherin oder die, jetzt fällt mir nichts anderes ein, die Müllerin.
Die Münchnerin.
Ja.
Sie wird uns heute was erzählen über Agnes von Ungarn. Wir haben überlegt, wie wir sie nennen sollen, beziehungsweise sie hat auch ein Buch geschrieben und da wurde auch überlegt, wie das Buch heißen soll. Denn Agnes von Ungarn könnte man auch Agnes von Habsburg nennen.
Mhm.
Und die ganze Geschichte spielt auch noch zu großen Teilen in der Schweiz. Und das ist eben die große Frage, wie passt das alles zusammen?
Genau, müssen die Habsburger nicht Wien sein?
Eben.
Und wann wurden die Habsburger eigentlich gegründet? Und war es vielleicht Agnes, die etwas damit zu tun hatte?
Eben, denn ich bin auch schon ein paar Mal an der Autobahn an dem Schild vorbeigefahren. Hier geht's zu Habsburg. Und habe mich immer gefragt, wieso eigentlich Habsburg? Wieso ist die Habsburg in der Schweiz? Und dann gibt es noch die Ressentiments der Schweizer gegenüber den Habsburgern.
Das werden wir alles klären.
Genau, das ist das große Mysterium, dem wir heute auf die Spur gehen werden in dieser Folge.
Genau. Ich wollte eins noch nachreichen, und zwar hat Dorothee nicht den Namen der Mutter genannt in der Folge. Wir haben das in dem Blogartikel, das hat sie auch ganz toll, einen ausführlichen Blogartikel geschrieben, aber in der Folge nicht. Deswegen, weil wir den Namen des Vaters genannt hatten, wollte ich auch noch den Namen der Mutter nennen. Und die hieß Elisabeth von Görz-Tirol. Nur so zur Info. Hallo Dorothee.
Hallo.
Dorothee Zürcher oder ja, Zürcher?
Genau. Zürcher.
Zürcher.
Genau.
Kommt aus Zürich.
Ich finde den Namen, ja, ist doch Wahnsinn, oder? Die aus Zürich, oder?
Hast du schon jemals woanders gelebt oder bist du immer in Zürich gewesen?
Also muss es vielleicht anders verstehen. Ich wohne jetzt in Zürich, aber meine Familie kommt gar nicht aus Zürich. Das ist für die Germanisten, das ist der I-Umlaut eigentlich. Wo heißen wir ursprünglich Zürcheri und kommen aus der Innerschweiz. Und ich liebe aber diesen Namen und deswegen, ja, wohne ich gerne in Zürich. Ich heiße Zürcher und alle meinen, ich sei aus der Stadt.
Also ich finde auch jetzt gerade für eine Autorin aus der Schweiz ist doch wunderbar.
Perfekt,
ja, das finde ich auch.
Denn genau. Dorothee ist ja nicht nur, dass sie uns heute was über Agnes von Ungarn erzählt, sondern sie ist selbst Autorin, genau wie Petra und ich, um das an der Stelle auch nochmal anzubringen, und hat eine Biografie geschrieben über unsere heutige Protagonistin. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich.
Ja, ich schreibe historische Romane und habe auch schon mehrere herausgebracht. Und ab und zu stolpere ich über einen Stoff und finde dann doch, das lohnt sich. Und so bin ich auch über Agnes von Ungarn gestolpert und dachte, da fehlt eine historische Biografie. Es gibt noch keine von ihr. Und so habe ich mich dann reingestürzt. Selber bin ich auch noch Lehrerin und Dozentin an der Hochschule. Und das ist eine gute Mischung für mich.
Lehrerin für was? Für Germanistik, weil du gerade schon mit der Germanistik
kannst. Deutsch, genau. Es ist genau das, was man denkt. Es ist Geschichte und Deutsch.
Oh, perfekt.
Bin im Stoff drin.
Ja, mehr als wir, ne? Wir haben uns das so angeeignet. Wir sind eigentlich eher übers Schreiben gekommen. Also zumindest bei mir ist das so. Und ich habe dann meine Liebe zur Geschichte entdeckt, ja, und bei dir ist es, naja, vielleicht nicht andersrum, du hast ja Deutsch studiert, ne, also hat sich das mehr so parallel entwickelt.
Ja, das stimmt. Und ich denke vielleicht, wenn man von außen kommt, dann hat man vielleicht auch manchmal noch den Blick, was Leute interessiert, die, oder ich drehe es mal um. Ich bin manchmal so begeistert vom Stoff, dass ich vielleicht ein bisschen übertreibe oder zu viel nehme und den Blick von außen nicht mehr habe.
Ja, dass man weiß, was eigentlich das Spannende jetzt an dem Thema ist oder so. Aber ich habe ja auch schon in deine Bücher reingelesen und ich weiß, dass du das auf jeden Fall sehr gut hinkriegst.
Danke.
Kann man also nur empfehlen, dann sagen wir doch gleich mal den Titel von deinem Buch, bevor wir jetzt gleich mit unserer Geschichte hier anfangen.
Also es heißt Ein geschwindlistig Wieb, Agnes von Habsburg und Ungarn, heimliche Königin der Schweiz. Das tönt jetzt nach einem sehr langen Titel.
Ja.
Und das ist deswegen, weil eigentlich heißt Agnes von Ungarn, aber beim Recherchieren habe ich bemerkt, dass sie auch unter Agnes von Habsburg läuft. Und neuerdings nennen sie viele Historikerinnen auch heimliche Königin der Schweiz. Und wir konnten uns da nicht einigen und überlegten uns, wie nennen wir jetzt dieses Buch. Und ja, jetzt heißt sie sogar noch ein geschwindlistig Wieb. Vielleicht sage ich am Schluss noch etwas zu diesem listigen Wieb.
Ja, und das Geschwind ist tatsächlich im Sinne von schnell gemeint, oder?
Schnell.
Also ein schnelles, listiges Vibe.
Ja, ganz genau.
Okay, also heimliche Königin der Schweiz, das klingt schon nach einem wahnsinnig guten Schlagwort. Das kommt auf jeden Fall, wenn wir das auf YouTube stellen, dann sollten wir das als Headline nehmen. Ja, sollen wir mal anfangen mit unserer Geschichte. Mhm. Und wir gehen mal wieder ins Mittelalter. Ja. In der letzten Zeit haben wir schon öfter Folgen gehabt, die im Mittelalter spielen, in Anführungszeichen. Heute also wieder mal ins Mittelalter. Ja, Dorothee, du hast das Wort. Wir werden dich ab und zu unterbrechen, wenn wir Fragen haben oder irgendwas nicht verstehen.
Wunderbar. Ja, die Agnes von Ungarn ist wahrscheinlich 1280 in Baden oder Bruck auf die Welt gekommen. Und ich sage das wahrscheinlich, weil wir wissen es nicht, es wurde nicht aufgeschrieben. Sie war eine Grafentochter und kam in der Nähe der Habsburg auf die Welt. Ihr Vater war Albrecht von Habsburg und ich glaube, jetzt klingelt es bei gewissen Leuten, weil das natürlich eine sehr berühmte Familie ist. Und das sind so die Anfänge, wo diese habsburgische Dynastie wirklich bekannt wird. Also Agnes kommt so aus dieser ersten berühmten Generation. Deswegen ist es auch so, also ihr Vater ist der Graf von Habsburg, aber ihr Großvater, der noch lebt, ist Rudolf und er ist König des römisch-deutschen Reiches. Er war völlig überraschend zum König gewählt worden. Die Kurfürsten, die damals den König wählten, wollten einen schwachen König, der sie nicht beeinflussen kann und der sich trotzdem halten kann. Und so kam die Wahl auf Rudolf von Habsburg, dem Großvater von Agnes.
Warum wurde der König gewählt, statt ernannt zu werden? Also oder statt von Vater auf Sohn weiterzugehen oder so?
Es gab in diesem römisch-deutschen Reich eine Zeit, wo wir wirklich einen Wahlkönig haben. Also wo wirklich die Kurfürsten zusammenkamen, um den König zu wählen.
So wie heute in Amerika.
Och. Und das ist dann nicht von Gottes Gnaden oder so?
Ja, man kann sich das so vorstellen, dass immer wer gewählt wurde, natürlich hoffte, dass dann eine Dynastie daraus wird. Und dass sein Sohn das übernimmt, das wird noch Thema werden heute. Aber wir haben wirklich diese Kurfürsten, die auch die Macht haben und Mitspracherecht. Nachdem die Staufer, sagt euch das was, die Stauferkönige sind ausgestorben und danach wurde es eben unruhig, wer übernimmt jetzt? Und so hat man sich auf diesen Wahlkönigtum dann geeinigt. Und wie gesagt, also der Großvater von Agnes, das war eine Überraschung, weil er nur Graf war. Aber man kann sich das wirklich auch so erklären, er soll nicht mächtig werden, er soll nicht groß sein. Und er kann sich aber halten, den Adel hinter sich vereinen. Und der Vater von Agnes, dieser Albrecht, ist aber nicht der Erstgeborene, sondern der zweitgeborene Sohn. Deswegen nochmals weiß man, also hat niemand aufgeschrieben, als die Agnes auf die Welt kam. Darum wissen wir nicht genau Datum und Ort. Ihre Mutter ist auch die Tochter eines Grafen und die wurde mit 11 Jahren verheiratet und auf die Habsburg gebracht. Man sagte schon damals, sie hätte mit Albrecht eine gute Ehe geführt. jetzt, was heißt das? Ja, was heißt zur das? Damaligen Zeit.
Vor allem für ein 11-jähriges Mädchen. Also vielleicht genau. Wurde die Ehe dann ja noch nicht vollzogen, könnte ich mir auch vorstellen. Ne?
Kann ich mir auch vorstellen. Aber der Grund vielleicht, warum man das sagt, ist, sie hat 11 Kinder bekommen, die das Erwachsenenalter erreichen. Man nimmt heute an, dass sie etwa 20 Geburten hatte. Also man weiß von einigen Kindern, die früh gestorben sind. Agnes hat also 5 Brüder und 5 Schwestern. Als sie noch ziemlich klein war, etwa 3 Jahre, verändert sich die Situation der Familie. Die Herzöge von Österreich, die sind nämlich ausgestorben ohne Erbe. Und der König des römisch-deutschen Reiches nimmt dieses Herzogtum an sich und vergibt es nun seinen beiden ältesten Söhnen. Und das ist natürlich Rudolf und Albrecht. Also der Vater von Agnes bekommt ein Herzogtum. Und er reist sofort dorthin und versucht sich zu organisieren. Und dann stirbt sein älterer Bruder und er wird jetzt der Erbe und der Erstgeborene und er holt seine Familie zu sich. Das heißt, Agnes wird als kleines Mädchen nach Wien reisen. Und sie wird diese erste Habsburger Generation in Wien sein und sie ist dort nicht willkommen. Und ich betone das vielleicht, weil Wien und Habsburg sonst hat man das Gefühl, dass ja, das ist eine gute Verbindung. Aber die erste Generation war nicht willkommen, weil sie fremd waren. Man wollte einen anderen Herzog haben, nämlich den König von Böhmen. Albrecht muss ein wilder Mann gewesen sein. Also er bringt seine eigenen Leute mit, er schlägt den Adel vor dem Kopf, er fördert den Fernhandel, er nimmt den Händlern Privilegien. Und in Wien gibt es einen Aufstand gegen diese Familie. Die Familie muss aus Wien fliehen. Also,
jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil es gibt ja hier in der Schweiz eine Habsburg.
Ja.
Und das ist also die ursprüngliche Burg von diesem Grafen Habsburg.
Ja.
Genau. Der aber eigentlich nicht unbedingt wahnsinnig mächtig war, bevor er von den Kurfürsten, wie du das geschildert hast, zum König gewählt wurde.
Genau, und der krallt sich das Herzogtum. Also die haben ein gutes Gefühl vermacht, diese Habsburger.
Weil du hast völlig recht, ich habe Habsburg auch immer, also die Habsburger, das ist für mich Österreich.
Genau, ne? Genau. Und jetzt kommen sie nach Österreich. Also
jetzt
Agnes ist die erste Generation dort. Und also ich fand das auch so spannend, die werden vertrieben. Also die Wiener machen den Aufstand, die müssen gehen und der Vater muss mit Gewalt die Wiener Bürger dazu zwingen wieder, dass die Familie zurückkommen kann. Und das passiert zweimal.
Okay.
Ich werde noch zwei Dinge sagen, was so in dieser Zeit, als Agnes ein Kind ist, passiert in Wien. Der Großvater stirbt und der Vater erwartet, dass er jetzt zum König gewählt wird und das geschieht nicht. Die Kurfürsten wählen jemand anderes und das ist eine totale Enttäuschung für die Familie. Die haben erwartet, dass sie auch natürlich dieses Amt bekommen und ab diesem Moment wird der Vater im Reich herumreisen und Leute überzeugen von sich und er gibt die Regentschaft oder die Herrschaft dieses Herzogtums seiner Frau.
Ach ja.
Ja, und die ist sehr diplomatisch und die wird sehr beliebt. Und sie kann diese Aufstände beruhigen, sie fördert den Handel und man muss sich das so vorstellen, dass die junge Agnes ihre Mutter erlebt als jemand, der politisch tätig ist, beliebt ist und immer schwanger.
Ja, aber das ist eine Art von Vorbild wahrscheinlich schon gewesen. Ne? Also eine starke Frau als Mutter zu haben, ne? Die wirklich auch Regierungsverantwortung hat und Macht hat und die auch ausübt.
Ganz genau. So erlebt sie ihre Mutter und das wird sie beeinflussen. Was sie wahrscheinlich auch beeinflusst, ist, dass der Vater, als er mal in Wien ist, dann wird er vergiftet und man weiß nicht, ob das bewusst ist, also dass jemand das tut oder ob er was einfach isst, was nicht gut ist. Er hat eine Kolik und er wird an den Füßen aufgehängt, damit das Gift aus ihm herausfließt.
Okay.
Gut, ich mach's schnell. Er wird wahrscheinlich einen Blutstau haben im Kopf, weil als man ihn dann runterholt, weil man merkt, das ist nicht so gut, was man da tut, hat er sein Auge verloren. Das schaut man im Mittelalter, gilt das als böses Omen, mhm, weil ein König sollte körperlich unversehrt sein. Und er ist noch kein König, mhm, er will es ja sein. Und das wird man ihm immer anhängen, sein Leben lang. Du hast dieses fehlende Auge, das ist ein Makel. Und er wird immer viele Feinde haben, die ihn als finster und böse darstellen. Und Agnes hat eine nahe Beziehung zu ihrem Vater. Und ja, sie wird das erleben, diese Feindschaft. Ja, sie selbst wird mit 11 verlobt.
Das finde ich immer wieder faszinierend.
Unglaublich.
Wie jung die Mädchen damals aus politischen Gründen natürlich verheiratet wurden. Ich meine, man hat ja die vielen Kinder gehabt, um Verbindungen herzustellen und zu halten und zu sichern und um die Dynastie zu vergrößern.
Genau, aber sie wird wieder entlobt.
Ach ja?
Ja, genau. Weil, es ist halt Politik, die Politik ändert sich. In Ungarn wird der König umgebracht. Und
das ist schon auch alles echt brutal, oder?
Es passiert immer mal wieder sowas. Agnes' Vater möchte gerne diesen Thron. Also ihr seht, es geht immer um Macht und um Politik. Die Oligarchen von Ungarn holen aber einen entfernten Neffen des Königs, Andreas von Ungarn. Der wohnt in Venedig, kann kein Ungarisch. Es ist für ihn überraschend. Er wird auf diesen Thron gesetzt. Und das Erste oder etwas vom Ersten, was er tut, ist, er nimmt Soldaten oder Krieger und belagert Wien, um dem Albrecht von Habsburg zu sagen, du kommst nicht auf diesen Thron, ich bin da. Und in Wien bricht eine Hungersnot aus und Agnes erlebt diese Hungersnot als Mädchen. Die Frau von Andreas stirbt und dann, was tut man, wenn man seinen Feind zum Freund machen will? Es werden Verhandlungen aufgenommen, dass eine Heirat vorbereitet wird und Agnes ist einfach die in der Reihe, die drankommt. Und Andreas möchte viel Geld für diese Heirat haben, eine große Mitgift, weil man muss sich das so vorstellen, er hat nichts. Er ist zwar König von Ungarn, aber er braucht Geld, um seine Leute zu bezahlen. Und deswegen gehen diese Verhandlungen lange, 3 Jahre, bis es zu dieser Heirat kommt und Agnes ist dann 18 Jahre alt und für die Verhältnisse alt. Mhm. 40.000 Mark Silber, die höchste Mitgift zu dieser Zeit, wird ihr gegeben. Aber sie bekommt auch eine Morgengabe, und zwar Pressburg Bratislava, den Burghügel. Also für sie wird auch gesorgt, im Falle des Falles bekommst du was.
Ist Morgengabe da so ein feststehender Begriff?
Ja, das ist am anderen Morgen nach der Heirat, wenn beide zufrieden sind. Bekommt sie das und das ist eine finanzielle Sicherheit, falls sie Witwe wird.
Und sie bekommt was da geschenkt? Nochmal.
Also ein Teil von Bratislava.
Okay.
Und ein Stadtteil und die Steuern, die diese Bürger dort zahlen, bekommt sie als Finanzierung.
Habe ich jetzt zu meiner Hochzeit nicht gekriegt.
Ach sowas. So mal reklamieren.
Genau. Die Heirat findet in Wien statt, das ist ein bisschen seltsam, nicht in Ungarn, aus dem Grund, weil 3 Kurfürsten eingeladen sind und ihr könnt jetzt selber rausfinden, was geschieht. Der Vater von Agnes wird von denen zum König gewählt, er hat die Erlaubnis, den anderen zu bekämpfen und er wird noch im gleichen Jahr König. Mhm. Also seine Rechnung geht auf. Agnes ist nicht dabei, weil sie wird nach der Heirat natürlich nach Ungarn reisen und dort gekrönt werden. Zur Ehe. Andreas ist 15 Jahre älter als sie, hat eine Tochter aus erster Ehe. Agnes sollte dringend also einen Erben ihm schenken. Ich denke, es ist schwierig, es ist eine Zweckehe. Man hat nicht über die Liebe gesprochen, Liebe soll... Ja, im Mittelalter, die Minne ist etwas Unerreichbares. Was man aber sagen kann, Agnes wird ihren Mann ihr ganzes Leben immer bei sich haben oder nicht loslassen. Ich mache vielleicht ein Beispiel. Sie wird Witwe werden und noch Jahrzehnte später zum Beispiel ein Altartuch sticken lassen, auf dem die heilige Agnes und der heilige Andreas, weil selber darf man sich nicht draufsticken, das wäre zu hochnäsig gewesen, beide Jesus am Kreuz anbeten. Mhm. Und das müsste sie nicht mehr.
Also sie fühlt sich ihm verbunden.
Genau. Ich denke, Fall. Irgendwie ja. ist eine Verbindung da mhm. zwischen den beiden. Mhm. Weil die Ehe ist auch belastet. Noch im gleichen Jahr, als sie heiraten, wird vom Papst ein anderer ungarischer König ausgerufen. Und es gibt zwei Kontrahenten, die auch diese Krone wollen. Und das sind beides Vettern von Agnes. Und da ist ein Druck auf diesem Königshaus, werden wir bestehen. Es gibt auch, also jetzt wenn wir von der Quellenlage sprechen, es gibt auch eine Urkunde, wo Agnes die Kirche beschenkt und sich fast ein bisschen unterwirft. So, also bitte nehmt das und ich bin falsch beraten worden und ich möchte, dass ihr das übernehmt. So, also ich möchte, dass ihr auf unsere Seite kommt. Man merkt auch ihre Unsicherheit, weil der Adel Ungarns verlangt von ihr, dass sie alle habsburgischen Beamten zurückschickt. Also man misstraut ihr. Sie ist eine Fremde, eine Deutschsprachige und ihr Vater ist sehr mächtig. Das, was sie ja tun soll, ist einen Sohn gebären und das geschieht nicht.
Wir sprechen, ja, kriegt sie gar keine Kinder?
Sie kriegt keine Kinder. Ja, aber okay. Wir sprechen hier von 2,5 Jahren. Mhm. Also ich denke immer, es geht jetzt nicht um eine lange Zeit. 2,5 Jahre kommt dieser Erbe nicht. Das ist sicher ein Druck da. Und nach 2,5 Jahren stirbt ihre Schwiegermutter. Und man weiß, dass das eine wichtige Person war für Andreas. Er muss eine Art Zusammenbruch gehabt haben, wirklich Angst gehabt haben. Und es tauchen Lieder auf, in dem gesungen wird, der König habe die Königin nicht verdient. Also das ist das, was wir als Quellenlage haben. Es ist schwierig zu interpretieren jetzt, was das bedeutet. Was wir aber wissen, ist, dass Andreas 4 Monate nach dem Tod der Mutter auch überraschend stirbt. Und das ist im Winter in Ungarn. Und hier ist es wirklich erstaunlich, wir haben seinen überraschenden Tod. 3 Tage wird er aufgebahrt, er wird beerdigt. Agnes übergibt die Burg von Ungarn, von Budapest, den Stadtherrn und sie taucht unter, zusammen mit ihrer Stieftochter. Und 100 Kilometer weiter auf dem Martinsberg, das ist ein Kloster, taucht sie wieder auf. Okay. Also, und ich sage das jetzt einfach so, weil es wird in Ungarn werden Unruhe ausbrechen, weil ja mehrere Herrscherfamilien möchten diesen Thron. Sie taucht wieder auf und auch hier haben wir wieder eine unsichere Quellenlage. Sie wird abgeholt.
Wie groß war Ungarn dann eigentlich
damals? Sehr groß.
Damals?
Also Kroatien gehört dazu. Teile von Slowenien, es ist groß.
Ja. Und Österreich eben auch, ne? Oder
ja, das Herzogtum Österreich gehört den Habsburgern, aber sie sind Nachbarn.
Okay.
Sie sind Nachbarn, genau. Also sie wird abgeholt vom Marschall ihres Vaters und es ist unklar, ob er sie mit Gewalt holt, weil man sie festhält, oder ob er sie abholt. Also es wird beides gesagt. Mhm. Aber es ist eine Flucht. Also sie flieht zurück nach Wien. Und irgendwie hat sie viel verloren. Sie taucht da wieder auf, ist Witwe und sie kommt mit ihrer Stieftochter. Der wird eine, sagen wir, die Stieftochter ist die Prinzessin und eigentlich die Erbe des Throns von Ungarn. Man ermöglicht ihr eine Ausbildung am Hof. Aber sie wird auch als Pfand gehandelt, weil man jetzt sagt, wir haben die Erbin, die ist jetzt bei uns in Österreich und wir möchten auch mitmachen bei diesem Rennen um den Thron.
Also das ist doch eigentlich schon verrückt, oder? Diese ganzen Machtspiele und also unglaublich. Ja.
Und ich sage das vielleicht auch, weil die Stieftochter, das ist Elisabeth Und nach ihrem Tod gibt es Quellen, in denen geschrieben wird, Elisabeth habe ihre Stiefmutter, aber sie haben ja wirklich jetzt, ich nenne das so, weil aus dem Märchen ist immer die böse Stiefmutter, wirklich beschuldigt, du hast mir mein Erbe genommen, ich bin nicht Königin von Ungarn, du hast mich ja weggenommen aus Ungarn. Mhm. Und man ist heute ein bisschen unsicher, ist es üble Nachrede oder nicht? Weil Agnes nimmt wirklich diese Stieftochter mit, aber in Ungarn wird 7 Jahre lang Unruhe sein. Also für ein, sie ist damals 11 Jahre alt, die
Tochter.
Die Elisabeth, ja. Mhm. Also das ist eine schwierige Zeit für ein 11-jähriges Mädchen und man kann auch sagen, nein, sie nimmt sie mit, um sie zu schützen. Also ja. Wir haben diese zwei Seiten. Agnes selber ist Witwe, eine der reichsten Witwen in Europa.
Eine gute Partie wieder, ne?
Eine wunderbare Partie. Mittelalter, welche Möglichkeiten hat sie zu heiraten?
Heiraten
oder
Kloster.
Agnes wählt keines. Mhm. Die Frage ist, ob sie wählt oder die Familie oder beide zusammen. Weil sie reist jetzt zusammen mit ihrem Bruder herum. Der ist Herzog von Österreich. Und zusammen mit ihm erstellt sie Urkunden.
Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich?
Sie ist 21 Jahre alt.
Ah ja, siehst du, so viel passiert. Ne?
Ja.
Man denkt, jetzt müsste sie mindestens 30 sein. Nein. Aber nein, sie ist 21.
Okay. Sie fängt an, politisch tätig zu sein im Rahmen ihrer Familie. Zuerst mit dem Bruder und vielleicht auch, um das zu denken, sie sind so ein Dreigespann, der ist verheiratet mit Blanca, einer französischen Prinzessin. Agnes unterstützt ihren Bruder finanziell. Ihr Bruder reist auch oft nach Pressburg, um zu schauen, dass sie zu ihren Geldern kommt. Sie hat dieses Vitum. Und Blanca unterstützt auch Agnes finanziell. Agnes gründet nämlich ein kleines Kloster in Wien für geflohene Nonnen aus Ungarn, weil dort die Situation so unsicher ist. Und ich nenne einfach wieder mal eine Urkunde. Das ist eine normale Schenkung, wo ein Kloster was bekommt. Und da heißt es aber wirklich, meine geliebte Schwester hat mir geraten, euch das zu schenken. Also ich denke, das ist ein gutes Kleeblatt. Das ist jetzt meine Interpretation. Das dauert aber nicht sehr lange, weil die Blanca leider auch wieder stirbt. Wir haben immer mal wieder jemanden, wirklich, es ist das Mittelalter, wo die Leute halt auch früh sterben.
Ja, Infektionskrankheiten.
Ganz
so,
genau.
Ne? Das ist, also Moment, Blanca war die Schwägerin
im Grunde. Die Schwägerin, ne? Ganz genau. Und Agnes fängt an, mit ihrer Mutter herumzureisen und sie kommt zurück in die Vorlande, das heißt in die Schweiz.
Aber jetzt nochmal zu dieser Reiserei. So ungewöhnlich war das auch nicht.
Nein.
Zu der Zeit, ne?
Nein.
Also gerade, oder? Die sind doch...
Im Hochadel.
Im Hochadel ist man viel gereist.
Ganz genau.
Aber warum eigentlich? Um immer überall nach dem Rechten zu sehen,
ganz
oder?
Genau, das war okay. Ihr Auftrag. Und die Frage ist immer wegen den Frauen. Die Frauen sind nicht so viel gereist, aber in dieser Familie wegen der Mutter. Die Mutter lebt noch und die hat das halt gemacht. Mhm. Und das wird eine Art, also erwartet, das ist bei ihnen Tradition. Man reist herum, organisiert, muss Recht sprechen, Schenkungen machen und all diese Dinge.
Weil wenn man sich den Aufwand da überlegt,
ja,
ne, ich meine, heute steigst du in den Zug oder ins Flugzeug oder so, ne, und damals, die sind ja dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Sänften? Sind die mit, oder hatten die schon Kutschen?
Es waren so Kobelwagen. Kutschen kann man das noch nicht nennen. Mhm. Also die Frauen man nannte es Kobelwagen. Man kann das wie Planwagen verstehen.
Mhm.
Also sehr unbequem.
Mhm.
Wahrscheinlich sind sie auch geritten. Die Männer sicher fast immer zu Pferd. Aber Frauen reisten in diesen Wagen herum.
Mhm.
Ja, ich stelle mir das auch nicht sehr bequem vor.
Aber man hat auch natürlich viel gesehen von der Welt, ja.
Genau, und man fühlte sich verpflichtet. Und ich habe mal, also ein Historiker schreibt, er habe das Gefühl, diese Habsburger, diese erste Generation, hätten alle ADHS gehabt. Einfach, weil die sind dauernd auf Trab und überall. Und ja, vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, die waren unruhig.
Ja gut, sie hatten ja auch immer wieder Anlass, keine Ahnung, zu fliehen, mussten kämpfen, mussten, ja.
Ja, Agnes kommt wieder zurück, wo sie geboren ist. Sie nennen dieses Gebiet Vorlande, von wo sie ursprünglich kommen. Und die Familie hat bemerkt, dass sie eigentlich aus diesem Gebiet, das ist Süddeutschland, ein Teil der Schweiz, viele Leute immer wieder nach Wien bringen, Beamte, Krieger und so weiter. Und dass es gut wäre, wenn jemand wieder dort ist und ein bisschen auch, also zum Rechten schaut einerseits, aber auch da ist, um zu schauen, dass es gut läuft. Weil die Mutter und Agnes, sie sind nun zusammen in diesen Vorlanden, machen viele Schenkungen an Klöster und an Spitäler und sie gründen auch Spitäler. Und es geht so ein bisschen einerseits um die Seelsorge, auch um hygienische Zustände, also um die Bevölkerung wirklich zu unterstützen. Es geht aber auch darum, also Schenkungen an Klöster, sie nannten es Seelgerät, dass man natürlich gebetet wird für ihre Seele. Und hier nochmals, an König Andreas wird immer genannt. Also wo Agnes auftaucht, eine Schenkung macht, wird auch für ihren verstorbenen Gatten gebetet. Es ist in meinen Augen aber eine Art Frauenförderung. Die Frauen beschenken Frauenklöster und die Männer Männerklöster. Und die Klöster in dieser Zeit, wir haben zwei neue Orden, die Franziskaner und die Dominikaner, diese Bettelorden, die haben einen riesen Zulauf. Das sind neue Orden, die wirklich auch für die Seelsorge der Leute sich verantwortlich fühlen. Und diese Klöster, weil es Bettelorden sind, sind sie aber auch sehr arm und sie sind abhängig von Schenkungen. Und deswegen übernehmen Agnes und ihre Mutter wirklich so auch eine wichtige Funktion in Sachen Seelsorge durch Geldschenkungen oder vor allem auch Ländereien, die sie diesen Klöster übergeben. Dann greift die Weltgeschichte wieder, also nein, Weltgeschichte ist jetzt übertrieben, wieder ein.
Ist es denn Regionalgeschichte?
Ja, ich weiß nicht, es ist Habsburg irgendwie, die haben immer so ihre Finger überall drin.
Okay. Genau. Also doch Weltgeschichte.
Ja, nee, europäische Geschichte. Es gibt wieder mal einen Mord, in Böhmen wird der König ermordet und was geschieht, man kann schon fast sagen, der Vater von Agnes will, dass sein erstgeborener Sohn diese Krone übernimmt. Und das macht er und er stirbt ein Jahr später, der Erstgeborene. Und dann, noch ein Jahr später, wird Agnes Vater auch ermordet. Mhm. Also die Familie, innerhalb von zwei Jahren, wird sie zuerst wahnsinnig mächtig. Der Vater ist König, der Bruder ist König. Und danach stürzt das alles zusammen wie ein Kartenhaus.
Gut, da gibt es wahrscheinlich genug Neider, ne?
Ja, ganz sicher. Und es muss ein ganz großer Schock gewesen sein. Die Mutter lebt noch, Agnes natürlich. Und die Brüder, die sie hat, die sind noch sehr jung. Also die sind 18 und 19 Jahre, die können aber diese Lücke nicht füllen. Und jetzt springen die Frauen ein. Das muss man wirklich so sehen. Die Mutter reist nach Wien, übernimmt dort wieder so, wie sie es gewohnt war, die Herrschaft. Sie coacht ihren Sohn. Das tönt jetzt sehr modern. Aber man kann das so vorstellen. Sie will ihn zum König machen, schafft es nie, aber sie macht das. Und Agnes bleibt in den Vorlanden mit dem anderen Bruder und richtet das so ein, dass sie mit ihm zusammen eben dort herrschen oder, sagen wir mal, eine Stellvertreterfunktion einnimmt. Ich gehe vielleicht nochmals zurück auf diesen Schock, den die Familie hatte. Agnes wird eine Schrift gewidmet werden, und zwar von Meister Eckhart. Das ist ein berühmter Mystiker aus dem Mittelalter, ein Zeitgenosse. Er schrieb das Buch der göttlichen Tröstung. Und eine Abschrift widmet er ihr in Erinnerung an den Tod ihres Vaters. Also, ja, ich denke, das ist speziell für diese Zeit, dass sie ein Buch gewidmet oder eine Abschrift gewidmet bekommt in diesem Zusammenhang. Das ist eine, also man kann die heute noch lesen, es ist ein wunderschönes Buch. Ich möchte jetzt nicht mehr auf alles eingehen. Agnes wird noch 50 Jahre leben, meistens in den Vorlanden.
Ist ja. Das dann ein bestimmter Ort? Oder?
Genau, und ich möchte noch so drei Punkte, okay, die so wirklich speziell jetzt werden, mit anschauen. Nämlich dieser Mord, er hat viele Neider gehabt, Agnes Vater.
Wurde sie eigentlich, weißt du das, ob sie gedrängt wurde, wieder zu heiraten oder so? Oder hat man sie.
Das weiß man nicht.
Das weiß man
das
nicht.
Meint man mit wirklich nicht. Im Nachhinein, wenn man ihr Leben anschaut, würde ich persönlich sagen, sie wollte nicht mehr. Mhm. Also sie wollte lieber in der Familie eben diese, was die Mutter machte, sie wollte das auch. Mhm. Und sie hat das auch gemacht, mhm. oder? Also so graue Eminenz im Hintergrund. Also der Vater wurde von seinem eigenen Neffen ermordet.
Ah, okay.
Es war ein Familienstreit. Und an dem Ort gründet die Mutter ein Kloster. Agnes übernimmt die Organisation und sie schreibt die Klosterordnung dieses Klosters. Das ist sehr speziell. Es ist ein Doppelkloster, ein Klarissenorden. Und Agnes reist nach Straßburg und schreibt die Ordnung für dieses Kloster. Und in dieser Ordnung steht, dass sie ein Haus hat im Bereich des Klosters, dort leben darf mit ihren Bediensteten, aber nicht eintreten muss. Mhm. Und sie schafft sich somit ein eigenes Zuhause. Mhm, ohne eben sonst eine Frau, man erwartet sonst von der Witwe, geh in ein Kloster oder heirate nochmals, und sie wählt so ein Zwischending. Nach ihrem Tod sollte dieses Haus auch abgebrochen werden und so, aber das haben sie nicht gemacht.
Steht das noch?
Jetzt nicht mehr, aber es stand noch lange. Genau, also es ist wirklich speziell, weil sie lässt diese Ordnung vom Papst absegnen, mhm. dass sie das wirklich darf. Dann nennt sie sich ihr Leben lang Königin von Ungarn. Sie wird über 80 Jahre alt. Sie war 3 Jahre lang Königin von Ungarn. Das ist ein Programm, oder? Also ich habe diesen Titel, ich behalte ihn. Und es wird immer auch dieses Gerücht herrschen, sie ist unendlich reich. Also eben aus einem fernen Lande eine Königin, die unendlich reich ist.
Ein bisschen märchenhaft.
Das ist ihr Programm, mhm. um eben auch Macht zu haben und Einfluss. Weil es wird immer wieder Konflikte geben zwischen ihren Brüdern und den Städten in den Vorlanden, die mehr Freiheit wollen. Und sie wird auch angefragt als Vermittlerin und dann auch immer mehr in Konflikten, die nicht mit ihrer Familie zu tun haben. Also man achtet sie als Vermittlerin. Ich persönlich denke aber auch mit diesem Titel, sie ist Königin und eben so diesem speziellen Umfeld, dass das im Mittelalter halt gezählt hat und dass man sie da einbezieht.
Und gleichzeitig gab es aber auch schon wieder einen anderen König und eine andere Königin von Ungarn, obwohl sie sich die ganze Zeit so genannt hat.
Ganz genau. Aber das ist also sehr weit weg.
Ja.
Und eben, also.
Naja, aber das wird dann vielleicht auch so ein bisschen Grund mit sein, dass sie auch ihren Andreas immer noch mitnennt, oder? So, um diese Macht zu bestätigen.
Ganz bestimmt, oder?
Das denke ich auch. Ne? Wenn sie immer Königin von Ungarn bleibt, dann muss sie den König von Ungarn natürlich auch
haben,
irgendwie
ja.
dabei haben und im Bewahren, so das Gedächtnis bewahren von ihm. Ne?
Ganz genau, ja. ganz genau.
Also sie war auf jeden Fall eine, sagen wir mal, machtbewusste Frau.
Sie wusste, wie man mit der Macht umgeht, nehme ich an.
Und verantwortungsbewusst, wenn ich das so richtig höre. Ne? Also, dass sie doch auch so eine gewisse Verantwortung gespürt hat. Für die Vorlande dann, oder?
Für die Vorlande.
Hauptsächlich.
Genau. Und ich denke, sie war auch ein Organisationstalent, weil, also jetzt nochmals, sie ist sehr reich, sie macht ja viele Schenkungen, aber von wo kommt das Geld? Pressburg, Bratislava wird sie mit der Zeit aufgeben und Ungarn zurückgeben, weil es zu weit weg ist. Und ich denke, sie konnte einfach gut organisieren und wissen, von wo bekomme ich finanzielle Mittel. Also sie hatte vielleicht auch eine gute Übersicht über all diese Ländereien und. Oder ich denke, da war sie stark.
Mhm.
Genau, das war sicher ihr Vorteil. Und deswegen war sie vielleicht wirklich am richtigen Ort als, ich nenne sie jetzt nochmals, graue Eminenz.
Und seit wann wurde sie dann jetzt auch Königin der Schweiz genannt? Kam das dann später,
nee,
so
das
im
kommt,
Rückblick?
Ja, genau, da möchte ich vielleicht, wir kommen gerade zu diesem Teil.
Okay.
Sie stirbt mit über 80. Sie
das
überlebt,
ist schon ein stattliches
sie überlebt
Alter, ne?
All ihre Geschwister. Genau, und eben, sie ist eine wichtige Persönlichkeit für ihre Familie. Ihre Neffen übernehmen ja dann die Regentschaft und sie ist dann eine wichtige, also sie wird immer angefragt und so weiter, was sie davon hält, oder? So als Familienoberhaupt. Nach ihrem Tod entsteht eine Vita im Kloster und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr schon über Vitas gesprochen habt, man möchte sie da, also wenn wir heute diese Vita lesen, man möchte sie in der Nähe einer Heiligen bringen und
ja,
man
ja.
kann das nicht alles heute glauben, was steht. Ich bringe wieder mal ein Beispiel. Es steht zum Beispiel, König Andreas wusste schon, dass Agnes später in einem Kloster leben wird, deshalb habe er sie nie angefasst. Und das ist ganz klar, er brauchte einen Erben, das kann nicht sein. Oder? Also das ist so ganz typisch Vita, Heilige. Und man muss das mit ein bisschen einer Distanz anschauen. Es wird auch nichts über ihre politische Tätigkeit in dieser Vita gesagt. Das passt nicht zu einer heiligen Frau. Aber dafür viel über ihre Schenkungen. Und das machte sie ja wirklich. Oder die Gründungen von Spitälern. Andererseits entstehen auch andere Quellen über sie. Und zwar das Chronicon Helveticum. Und in diesen Quellen wird Agnes als sehr egoistisch, sehr ungnädig beschrieben. Und das ist eine andere Tradition. In der Schweiz beginnen nämlich diese Befreiungskämpfe, dass die Kantone und die Städte mehr Selbstständigkeit wollen und gegen den Adel aufbegehren. Und ein Teil des Adels, das sind die Habsburger. Und Agnes ist hier in der falschen Familie. Und die Quellen, die jetzt entstehen auf der Seite der eidgenössischen Befreiungstradition, die beschreiben sie eben sehr negativ. Für heute ist es dann eben schwierig, wir haben die Heiligen Vita, oder von, also diese Vita aus dem Kloster, die sie sehr lobt, und wir haben die Quellen von der eidgenössischen Seite, die die Habsburger bekämpft hat, die sie sehr schlecht hinstellen. Ich komme jetzt diesmal nochmals zum Buchtitel, ein geschwindlistig Wieb. Sie wird so beschrieben in diesen Quellen und das ist eine dreifache Beleidigung. Ein Weib, ein Wieb, das ist keine adlige Frau. Geschwind, das sei sehr unweiblich. Und mit listig meinte man damals hinterlistig. Wir haben trotzdem den Titel für das Buch gewählt, weil man es heute ganz anders versteht. Aber trotzdem, es ist wirklich ein Zitat. Man will sie negativ darstellen. Für mich vielleicht ist es sogar noch, weil sie vielleicht wirklich auch sehr beliebt war in der Bevölkerung durch ihre Spenden. Und jetzt möchte man zeigen, nein, da ist ein negativer Teil von ihr, weil dieses Bild wird übernommen über Jahrhunderte, ungefragt. Und sie wird vorkommen in Schillers Wilhelm Tell. Das ist ja auch ein Teil dieser Befreiungstradition, oder? Dort, wir wissen, dass es fiktiv ist, aber das wird er gebraucht.
Durch diese hohle Gasse muss er
ganz kommen. Ganz genau, der sich da befreit von den bösen Adligen. Und Agnes wird genannt und Schiller also treibt es auf die Spitze und sagt, sie ist ein rachsüchtiges Weib, das im Blut seiner Feinde bade. Also er nennt das wirklich so.
Also sie hat ja, wenn ich das jetzt so, ich meine, es gab diverse Morde in ihrem Umfeld, ja, in ihrer Familie, aber wenn ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe, hast du nichts erzählt, dass sie jemanden hat umbringen lassen?
Nie, nein, also da muss man wirklich differenzieren und sagen, also das ist jetzt wirklich auch Verleumdung, das ist wirklich üble Nachsage, aber gut, man kann sagen, Schiller hat, also das ist Fiktion, natürlich, ja, darf er das. Ja, ja. Aber nennt sie die Königin von Ungarn, die Agnes, oder? Also okay. Er nennt sie namentlich. Aber dieses Bild, also ich finde das sehr spannend, jetzt auch historisch gesehen, oder? Wir haben dieses doppelte Bild der heiligen Frau, also ja, und jetzt ist es nicht die Hure, oder? Aber es ist die böse Rächerin. Man weiß, dass Agnes, also das war sie nicht, sondern das Bild ist gemacht worden für ein Programm. In dieser Befreiungstradition möchte man die Habsburger böse darstellen, um die eigene Seite ja, zu legitimieren.
Und das wirkt ja nach bis heute. Irgendwie hat das ja funktioniert, ne?
Das hat funktioniert. Und jetzt komme ich vielleicht wieder zur heimlichen Königin der Schweiz. Ja. Seit einigen Jahren versuchen wir natürlich, dieses Bild wieder ein bisschen anders darzustellen. Mhm. Und deswegen ist dieses heimliche Königin der Schweiz seit ein paar Jahrzehnten, wird das dann wieder so gesagt. Das ist ein bisschen das Pendel. Weil Agnes wird erinnert, also ich bin in einer Region aufgewachsen, wo man Agnes von Ungarn noch heute kennt. Einerseits, weil sie dieses Spital in Baden gegründet hat und der Neubau des Spitals heißt jetzt Agnes. Also man möchte diese positive Erinnerung jetzt wieder ein bisschen aufleben lassen. Oder in der Nähe feiern Schüler jedes Jahr das Brötli-Examen und das erinnert daran, dass die Agnes einmal Brot verteilt hat den hungernden Leuten. Also es existiert schon auch noch die positive Seite.
Wie das Brötli-Examen?
Brötli-Examen. Ja.
Ja, das war's. Und das ist ja zeitmäßig, also wir sollten dich öfter einladen. So gut sind wir selten in der Zeit. Du hattest uns ja vorher schon gesagt, du bist die Dreiviertelstunde gewöhnt.
Anscheinend.
Wir lassen das dann noch so einen Moment sacken. Ne? Ich wusste nur, dass die Habsburger in der Schweiz nicht gut gelitten sind und ich hatte keine Ahnung, warum.
Darf ich das?
Du darfst.
Darf ich das sagen? Nee.
Du darfst
ich bin
alles
50
sagen.
Jahre, über 50 Jahre alt. Und ich als Kind hatte noch diese traditionelle Geschichtsunterricht, wo die Habsburger böse waren.
Ah, die wurden auch wirklich im Unterricht so dargestellt?
Ja, ja.
Ach,
ja,
komm.
Ja. Also
echt?
Als im Entstehen der Schweiz, genau.
Okay.
Also oder die bösen Österreicher, die bösen Habsburger.
Und wie unterrichtest du das dann heute?
Nein, das ist schon lange. Also das ist jetzt wirklich zu Ende. Aber ich denke, Generation 50 plus kennt das noch, dass man dieses Feindbild im Geschichtsunterricht noch gepflegt hat.
Ich versuche mir das dann immer vorzustellen, wie das ist. Ja, du hast einerseits auch eine wahnsinnig große Familie, wahnsinnig viele Geschwister und du wächst mit so einem gewissen Machtbewusstsein auf und so. Aber es ist ja trotzdem wahrscheinlich nicht unbedingt luxuriöses Leben ständig gewesen. Es kann es ja nicht gewesen sein. Zwar, ne, du hattest noch keine Ahnung, Zentralheizung oder ne, solche Dinge. Ständig konnte irgendwie jemand sterben,
ja,
weil es irgendwelche Infektionskrankheiten gab.
Ja, aber im Vergleich zu den ärmeren Schichten, es war es natürlich luxuriös.
Ja, das stimmt. Aber wie sich das halt angefühlt hat, ne, und dann eben auch in so eine Machtposition zu gehen, die auch auszuüben und es ist schon auch ein sehr politisches Leben. Ne? Du bist eigentlich immer so am Rumtasten. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ne?
Also was mich noch beeindruckt hat, weil eben der Name Habsburg hat sowas in Stein gemeißeltes, sage ich mal so. Und das ist wirklich eine Generation, da war alles noch unsicher.
Mhm.
Also
ja,
die hätten auch wie Ungarn oder Böhmen oder so verschwinden können von der Oberfläche. Und klar, man kann sagen, es ist ein Zufall, aber sie haben es wahrscheinlich wirklich auch geschickt gemacht.
Aber wenn sie hatte gar keine Kinder.
Nein.
Also sie kann nicht, sie ist jetzt nicht irgendwie so eine Art Urmutter der Habsburger oder so. Also
nein,
alles, was
nein,
dann danach
eben nicht,
kam. Ne?
Eben nicht, nein,
das
sondern
war
eben
von ihren Geschwistern dann.
Immer über die Geschwister, genau. Also entweder die Geschwister, die Brüder oder dann
die Cousins.
Ja. Ganz genau.
Einer davon hat ihren Papa umgebracht.
Ja, genau.
Was hat man mit dem eigentlich gemacht?
Der wurde verfolgt, der tauchte unter und der Bruder von Agnes hat ihn dann erwischt und mittelalterliches Recht, er durfte ihn töten.
Okay.
Also ja, Königsmord, das war damals etwas vom Schlimmsten. Und es war auch klar, also es ist jetzt nicht so, dass man nicht wusste, wer das getan hat. Da waren Zeugen.
Mhm.
Er wird erschlagen, ja.
Okay. Ja, gut. Vielen Dank.
Dorothee, sag noch mal ganz genau, wie dein Buch heißt und wo man das käuflich erwerben kann.
Mein Buch heißt Ein geschwindlistig Wieb und wir wissen jetzt warum. Agnes von Habsburg und Ungarn, heimliche Königin der Schweiz. Und man kann es überall kaufen, wo man Bücher kaufen kann. Es kommt im Südverlag im Februar heraus und ist überall erwerblich.
In der Buchhandlung deiner Wahl oder bei der Buchhändlerin deiner Wahl. Dorothee Zürcher. Ja, den Namen
super,
könnt ihr euch
danke.
Merken.
Ja, wir danken dir.
Ja, danke, dass du uns die Geschichte erzählt
schön.
Hast.
Und hast du schon ein Folgeprojekt? Noch eine Frau, die wir kennenlernen dürfen?
Das noch nicht, weil ich noch an einer Trilogie bin, also historischer Roman, aber eben nicht Biografie. Mhm.
Ja gut, dann sagen wir Tschüss und ganz vielen, vielen lieben Dank, dass du uns in unserem kleinen, gemütlichen Podcast-Studio besucht hast und bis zum nächsten
Mal. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.